Ja, ich hoffe, ihr habt Kaffee getrunken, weil das ist die denkbar ungünstigste Zeit, einen Vortrag zu hören. Ja, ich danke nochmal für die Einladung, dass ich bei euch sein darf hier auf der Frankenkonferenz. Ich bin ja ein bisschen mit den Franken verwandt. Meine Frau kommt aus Großgründlach. Also ist eigentlich gehört das ja zu Nürnberg und freue mich dann hier zu sein. Ja. Mein Name ist Sigurd Pfeifle, ich stelle mich kurz vor. Ich bin 59 Jahre alt, bin verheiratet und ich sage es mal so: Das ist nie erwähnt worden in unseren Vorträgen über Gemeindegründung. Ohne meine Frau hätte ich diesen Dienst nie tun können. Also ihre Unterstützung, dass sie mir den Rücken freigehalten hat, dass sie mitgegangen ist, mitgemacht hat, das ist undenkbar, wenn das nicht passiert. Ja, und wir haben drei Kinder zusammen, die sind alle gläubig, lieben den Herrn Jesus, dienen ihm. Und wie gesagt, wir sind schon über 30 Jahre im Gemeindegründungsarbeit tätig. Wir haben Gemeinde bei uns im Haus gehabt, die dann in eigene Räume ging. Und ich habe diesen Dienst 20 Jahre nebenberuflich getan. Und die letzten 10 Jahre bin ich im vollzeitlichen Dienst, aber mit einer Missionsgesellschaft, IAM. Internationale Arbeitsgemeinschaft und Mission. Unsere Aufgabe ist in Deutschland Gemeinde gründen, Gemeinden unterstützen, Gemeindeentwicklung zu unterstützen. So bin ich viel unterwegs mit Vorträgen in verschiedenen Gemeinden, begleite auch Ältestenprozesse. Wir haben ja gehört heute, wie kritisch das sein kann, wenn die Ältestenschaft nicht funktioniert oder dieser Prozess nicht richtig sauber läuft. Und ja, mir macht die Arbeit in der Gemeindegründung riesig Spaß und Freude. Und ich bin so ermutigt worden heute durch eure Beiträge, gerade aus den Neugründungen hier. Das hat mir richtig wieder Mut gemacht. Wir haben ja gehört, dass so 20 Jahre, und das erlebe ich auch, so die Gemeindegründung wirklich abgeflacht ist. Man hat das erst mal ein bisschen hochgekocht und jetzt redet man sehr wenig über Gemeindegründung. Und das freut mich so sehr, dass es bei euch hier so läuft, dass neue Gemeinde gegründet werden. Und das ist ja auch ein Thema, das mir der Hans gestellt hat, eine Muttergemeinde und ihre Kinder. Ich möchte ein paar Bibelverse noch an Anfang stellen. Den ersten Vers aus Matthäus 16, Vers 18 sind bekannte Verse, aber da heißt es: Ich sage dir, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Wisst ihr, was mir hier so wichtig ist? Ich will jetzt nicht in die griechischen Wörter da reingehen, Petros und Petra. Ich will nur sagen, Gott baut seine Gemeinde durch die von ihm begeisterte Menschen. Petrus war von Jesus begeistert. Er war sogar bereit, über den Rand des Bootes zu steigen, hat sich eine nasse Hose geholt, aber trotzdem, er war begeistert von Jesus und Jesus benutzte ihn, gebrauchte ihn zur Gründung der Gemeinden. Und da möchte ich noch einen zweiten Vers vorlesen aus Apostelgeschichte 8, Vers 1. Saulus aber hatte der Hinrichtung von Stephanus zugestimmt und es entstand an jenem Tage eine große Verfolgung über die Gemeinde zu Jerusalem und alle zerstreuten sich in die Landschaften von Judäa und Samaria, ausgenommen die Apostel. Hier an dieser Stelle überlege ich oft, Gott muss uns manchmal Feuer unter dem Hintern machen, dass neue Gemeinden gegründet werden. Und fühlen sich so wohl in großen Gemeinden. Und ich komme ja wirklich durch ganz Deutschland rum und bin in großen Gemeinden mit 900 bis 1000 Mitgliedern und bin in ganz kleinen Gemeinden, die haben 20 oder 30 Mitglieder. Und die fühlen sich in großen Gemeinden wohl. Als ich in einer Gemeinde Vortrag gehalten habe über Gemeindegründung, sagten mir die Leute: Ja, wir können doch nicht auf die Annehmlichkeiten der Kinderstunden und der Freizeiten verzichten, dass wir alles hier haben. Ja, aber dann macht Gott eben das hier. Dann schickt er uns mal ein bisschen Verfolgung. Und dann zerstreut er die Gläubigen und dann werden neue Gemeinden gegründet. Und wenn wir das nicht wollen, sollten wir es lieber von selbst machen. Das wäre besser. Dann der nächste Vers, den ich mit euch nochmal kurz anschauen möchte, ist: Jesus will, dass Gemeinde gebaut wird. Gott will, dass Gemeinde gebaut wird. Der Heilige Geist will, dass Gemeinde gebaut wird. Hier steht in Apostelgeschichte 13, 1 bis 4: Als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu welchem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Diese nun, vom Heiligen Geist ausgesandt, zogen hinab gen Seleucia und fuhren von dort nach Zypern. Also Paulus und Silas wurden ausgewählt, interessanterweise die beste Pferde aus dem Stall, um neue Gemeinden zu gründen. Und der Heilige Geist will das. Deshalb ist Gemeindegründung eigentlich angebracht, auch heute noch. Und es soll weitergehen und wir sollen begeistert sein von Gemeindegründung. Ich bin begeistert von dieser ersten Zeit immer einer Gemeindegründungsarbeit. Wir haben das 5-mal erlebt. Da bin ich süchtig drauf. Mir geht es fast wie meiner Frau, als unsere Zwillinge zur Welt kamen und sie gerade noch die Tortur überstanden hat und mit ihnen im Bett liegt, rechts und links, da sagt sie, ich will noch eins. Habe ich nicht verstehen können, ehrlich gesagt, bis heute nicht. Aber was Gemeindegründung betrifft, das verstehe ich. Ja? Das ist so ein Gefühl, wenn die Gemeinde entsteht, diese Einmütigkeit, diese Einigkeit, das ist wie Apostelgeschichte 2. Ja, das ist etwas Herrliches und da wünsche ich, dass das in unserem Land noch viel, viel mehr passiert. Armin Mauerhofer sagte mal, Folgendes: Weil sich in Europa überall entwurzelte und suchende Menschen finden, sollen wir Gemeinden gründen in Gegenden, in denen es noch keine gibt. Gerade in kleinen und überschaubaren Gruppen, die solche neu gegründeten Gemeinden oft darstellen, finden die Menschen unserer Zeit eine tragende Gemeinschaft, in der sie nach und nach zum letzten Halt in Jesus geführt werden können. Sie finden durch die persönliche Beziehung zu Jesus und durch die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen zu der Geborgenheit, die sie gesucht haben. Also er will damit sagen, Gründung neuer Gemeinden heute wichtiger denn je, gerade weil so viel Bewegung auch ist, viele Menschen sind unterwegs. Ich greife vielleicht noch ein bisschen hinein, auch was der Hans gesagt hat. Hier so eine kleine Statistik, nur 3% unserer Bürger besuchen regelmäßig einen Gottesdienst und die Hälfte der Besucher sind über 65 Jahre alt. Also wir brauchen dringend neue Gemeinden. 3-mal so viele Hellseher und Wahrsager als evangelische Pfarrer. Oder die EKD hat 10% ihrer Kirchengebäude in den letzten 10 Jahren aufgegeben und auch, ich weiß nicht, wie viele Prozent der Glieder verloren. 62% der Städte und Dörfer in unserem Land haben keine bibeltreue Gemeinde. Das soll uns aufrütteln. Und nur 5 von 100 Christen werden im Laufe ihres Lebens einen anderen Menschen zu Jesus führen. Das ist traurig, ihr Lieben. Und das soll sich ändern und gerade in neu gegründeten Gemeinden evangelisieren ja die meisten dann auch, weil es einfach dran ist und notwendig ist. Vielleicht noch ein Zitat aus dem Spiegel. Deutschland ist ein heidnisches Land mit christlichen Restbeständen. Das sind wir heute, das ist unser Stand. Und wir leben heute in einer Zeit der Gemeindegründung, die in Hintergrund trifft. Man hat das irgendwie das Pferd abgeritten. Und man gründet keine neue Gemeinde. Und ich komme ja aus einem Gemeindeverband von Pfullingen, wo 5 Gemeinden entstanden sind. Ach, keine der Gemeinden, die jetzt schon bald 20 Jahre alt sind und darüber hinaus gründen weitere Gemeinden. Das macht mich ein bisschen fragend und ich suche auch nach Antworten. Wie kann man das wieder beleben? Wie geht das weiter? Mein Eindruck ist, dass wenige Gemeinden auch das im Blickfeld haben, neue Gemeinden zu gründen. Ich würde mal sogar so sagen, jede Neugründung müsste das in ihr DNA reinnehmen, sonst funktioniert das nicht, wenn die Gemeinde groß wird. Da wird sie zu zufrieden, selbst zufrieden, schaltet in Selbsterhaltungsmodus. Und der Trend geht eben zu großen Gemeinden. Auch heute, vielleicht ist das der Einfluss von Willow Creek, ich weiß es nicht. Aber es geht der Trend dahin, dass man große Gemeinden will, die viel mehr Einfluss haben, auch in unserem Land. Die schlucken natürlich viel mehr Geld, aber dann leidet die Evangelisation und keine neuen Gemeinden werden gegründet. Ich will mal so ein Bild zeigen, hier eine Gemeinde, das sind glaube ich 45.000 oder 43.000 Besucher sonntäglich. Ja? Wahnsinn, ne? Ich nenne mal das eine Elefantengemeinde. So, ja, das ganze Geld läuft hinein in diesen Apparat und das muss erstmal erhalten werden, das muss erstmal so finanziert werden. Und dagegenüber möchte ich mal dieses Bild zeigen, das ist eine Hausgemeinde, das vergleiche ich mal mit dem Kaninchen. Ja. So kleine Gemeinde, nicht so groß wie ein Elefant, man trifft sich im Wohnzimmer, es wird von jedem Gemeindeglied erwartet, dass er Gott gehorsam ist und Rechenschaft gibt. Und diese Geschwister sind eifrig, das Evangelium weiterzugeben. Ich habe mal gelesen in einem Buch, ich weiß nicht, von wem es genau war, aber da stand so eine Statistik drin und die stimmt. So nach meinem Erfahrungswert jetzt in Gemeindegründungsarbeit, wenn weniger als 70% der Gemeindeglieder mitarbeiten in einer Gemeinde, wächst die Gemeinde nicht. Meist sind da wenige, die arbeiten, da wird noch mehr draufgeladen und da geht es einfach nicht weiter. Das heißt, gerade Neugründungen, solche Gemeinde arbeitet jeder mit, da evangelisiert jeder, da verteilt jeder Traktate, da geht echt was ab. Ja? Und deshalb, so kleine Gemeinden, das ist das, worüber ich mich ganz besonders freue, wenn sowas beginnt. Das Ziel auch von kleinen Gemeinden sollte Multiplikation sein. Ich habe mal vor 10 Jahren mal so eine Grafik gesehen, die möchte ich mal euch zeigen. Vielleicht habt ihr die auch schon mal gesehen. Dieser Vergleich zwischen Elefant und Kaninchen. Zum Beispiel das zweite Bild hier, Elefant ist groß. Ja, das sind so sakrale Gebäude, buntes Glas, gute Predigt. Ich bin ja in manchen Gemeinden, da spielen Klavierspieler, die haben Konservatorium beendet und das sind 5 oder 6 und die streiten sich, wer am Sonntag spielt. Bei uns, wenn unsere Klavierspielerin ausfällt in Gammertingen, die singen a cappella. Da läuft nichts mehr. Ja? Das sind die Unterschiede. Vielleicht noch ein interessanter Gedanke. 4-mal pro Jahr ist ein Elefant fruchtbar. Ein Elefant hat nur ein Baby pro Wurf. Ein Elefant ist 22 Monate schwanger. Er erreicht also die Geschlechtsreife mit 18 Jahren und 2 Elefanten haben dann in 3 Jahren 3 Elefanten. Das ist dann das Resultat von diesen großen eben Tieren. Aber vergleichen wir mal eine Kaninchenfamilie. Klein, aber fein. Ja, also sie sind praktisch immer fruchtbar, bekommen 7 Babys pro Wurf. Ein Kaninchen ist nur 1 Monat schwanger. Ein Kaninchen ist nach 4 Monaten geschlechtsreif und aus 2 Kaninchen nach 3 Jahren werden 476 Millionen. Es ist ein ganz banaler Vergleich, ja. Aber in der Tierwelt ist es so, funktioniert das, wenn die Bedingungen optimal sind. Ich denke, dass jede Gemeinde, die 50, 80 Mitglieder hat, sich überlegen sollte, wo gründe ich eine neue Gemeinde. Gut, der Armin Mauhofer sagt, ab 70 kann man erst mit dem ersten Gottesdienst beginnen. Wir haben das gemacht mit 30, 40, 50 Leuten, beginnt eine neue Gemeinde gut zu funktionieren. Und mit 80 kann man schon mal überlegen, eine neue Gemeinde zu gründen. Und wir haben keinen Auftrag in der Bibel, neue Gemeinden zu gründen. Also wenn ihr das eine Bibelstelle habt, könnt ihr mich belehren. Wir haben einen Auftrag, Jünger zu machen. Aber ich denke, das passiert im Gemeindekontext, ne? Und von daher ist der Auftrag da und wir sollen das tun. Jede Gemeinde ist beauftragt, eine neue Gemeinde zu gründen. Armin Mauerhofer schreibt in seinem Buch Gemeindebau nach biblischem Vorbild, dass ca. 5% der Bevölkerung, wenn 5% der Bevölkerung an Jesus Christus glaubt und auslebt, sie eine Möglichkeit hat, auch in der Gesellschaft Veränderungsprozesse anzustoßen. Ja gut, wir haben in Deutschland ungefähr 2% Christen, wir liegen drunter. Aber wenn ich mal eine Rechnung anstelle von 80 Millionen Bürger und bei 2%, ja, das sind wir dann ungefähr 2% ist 1,6 Millionen Christen, bei 5% 4 Millionen Christen. Das bedeutet, dass wir mit 2,5 Millionen, 4 Millionen Menschen in den nächsten Jahren, wenn wir die zu Jesus führen, ein Pensum erreichen in unserem Land, dass wir wirklich was bewirken können, dass man auf uns irgendwie mal Rücksicht überhaupt nimmt mit 0,6%. Oder 1,6% ist nicht viel zu machen. Und wenn wir das machen würden, schreibt er, ich habe es mal auf Deutschland umgerechnet, und wir jedes Jahr 1000 Gemeinden mit 100 Mitgliedern gründen würden, brauchen wir 24 Jahre, um das Ziel zu erreichen. Es bedeutet, darf keine Gemeindemüdigkeit eintreten, Gründungsmüdigkeit. Wir sollen weitermachen, ihr Lieben. Und deshalb sollen wir auch überlegen, wie können wir das anstellen. Deshalb ist Vervielfältigung so wichtig und gehört eigentlich in jedes Thema hinein, gerade an so einem Tag wie heute. Gemeindegründung, ja, wunderbar, ich freue mich darüber, aber Vervielfältigung auch wichtig. Ein Apfelbaum, also Donald Gavran hatte mal dieses Beispiel gebraucht. Was ist die wahre Frucht eines Apfelbaums? Und das sind jetzt nicht Äpfel, das sind nicht neue Äste, das ist ein neuer Apfelbaum. Ja, dieser große Apfelbaum, ja, das ist diese Mega-Gemeinden, ja. Ja, viele gute Früchte dran. Ich will das nicht bestreiten, dass es auch dran ist, mal eine große Gemeinde zu haben. Aber die kleinen Gemeinden, eben die kleinen Apfelbäume, die brauchen wir heute in Deutschland mehr denn je. Ich möchte ein paar Gemeindegründungsmodelle vorstellen, die es gibt. Ich habe es mal so genannt. Das erste ist die Missionsstrategie Pusteblume. Ein Gemeindegründer geht in ein Gebiet, wird ausgesendet von einer Missionsgesellschaft und gründet dort eine Gemeinde. Dauert sehr lange. Also ich rechne mal in Deutschland im Kontext ungefähr 20 Jahre, wenn so ein Konzept verwirklicht wird. In Ostdeutschland wahrscheinlich länger. Das werden wir noch von Matthias Strickert hören. Dann das nächste Missionsmodell, das nenne ich mal, also Missionsteam ist auch noch eine Möglichkeit, Schwangerschaft. Wir haben ja heute gehört von gewollte Schwangerschaft, ungewollte Schwangerschaft. Ja, das wäre jetzt eine Teilung aus, mit Problemen. Ja, das wäre eine ungewollte Schwangerschaft. Gewollte Schwangerschaft wäre, wenn der Raum voll ist und man sagt, ein neues Gebäude bauen ist zu teuer, wir gründen eine neue Gemeinde, ist eine gewollte Schwangerschaft. Das sind Möglichkeiten einer Gemeindegründung. Und was ich besonders heute vorstellen möchte, ist jetzt die dritte Möglichkeit. Ich habe sie genannt mal Erdbeere. Das sind Tochtergemeinden und Teamkonzept. Ich werde noch am Schluss dieses Vortrages mehr gegen Ende auf das Teamkonzept eingehen. Also Tochtergemeinde, eine Muttergemeinde gibt einen Teil ihrer Glieder an eine neue Arbeit ab. Somit ist von Anfang ein gewisser Grundstock vorhanden, man fängt nicht von null an, man hat schon ungefähr 10, 15, 20 Geschwister da, unter Umständen gibt es sogar erfahrene Leiter, der mit in diese neue Arbeit geht. Und deshalb ist ja auch dieses Gründungsmodell erfolgreicher und wächst schneller als jetzt ein Pioniergründungsmodell. Ja, wo erstmal die Einzelnen bekehrt werden müssen, weitergeführt werden müssen. Hier als eine Tochtergemeindemodell, da greift man schon auf Ressourcen zurück. Man greift auf viele erarbeitete Dinge zurück, wie Glaubensgrundlage etc. Ja, schon auf Gemeindemodell zurück. Das Teamkonzept ist ein bisschen dem angegliedert. Hier ist eine Kombination von einem erfahrenen Gemeindegründer sowie einer sendenden Gemeinde und hingegebenen Teammitglieder voraus. Also das ist schon ein vorbereitetes Team. Das ist nicht nur eine Gruppe, die sagt, wir gehen jetzt mal von dieser Gemeinde unter dem Segen der Ältesten. Das wäre jetzt eine Tochtergemeinde. Aber hier wird es von der Tochtergemeinde vorbereitet, von der Muttergemeinde vorbereitet und ein Team ausgesandt. Jedes hat natürlich Vor- und Nachteile. Die möchte ich kurz auch hier erwähnen und mal kurz auf unsere Situation in Pfullingen eingehen, woraus die Gemeinden entstanden sind. Die EFG Pfullingen wurde 1978 durch das Ehepaar Meyer ins Leben gerufen, indem sie von USA nach Pfullingen zogen, da den Verein gegründet haben und angefangen haben, Traktate zu verteilen, die Ernst Meyer damals selber mit seiner Druckmaschine gedruckt hat. Und das war so ein Pioniermissionsmodell. Ungefähr nach 10 Jahren war die Gemeinde soweit und das sind dann auch wir dazugestoßen, als meine Frau und ich. Und da begannen dann auch die nächsten Gemeindegründungen. Ernst Meyer war immer klar, dass die Gemeinde, wenn sie eine gewisse Größe erreicht, sollte entweder eine neue Gemeinde gestartet werden oder er geht weiter und startet eine neue Gemeinde. Wir hatten da relativ viele Aktionen, eine Tischstubenarbeit. Und diese ganze Arbeit erforderte auch Mitarbeiter. Und Ernst Meyer unterrichtete auch in einigen Bibelschulen, zufällig auch auf der Bibelschule, wo wir waren, meine Frau und ich, so haben wir diese Arbeit kennengelernt, und lud Bibelschüler ein, in dieses Projekt einzusteigen. Und zu einer Hochzeit damals waren 11 Bibelschüler in Pfullingen, und wir hatten ca. 80 Mitglieder, 11 Bibelschüler, und wir haben dringend ein gut funktionierendes Leiterteam gebraucht. Und er war wirklich ein Visionär. Was er damals gemacht hat, das habe ich vielleicht damals noch nicht begriffen. Aber heute im Nachhinein, auch nachdem ich in vielen Gemeindegründungsprojekten schon war, gesehen, wie weise das war, dass er gemacht hat. Er setzte damals 9 Älteste ein. Wir machen ja immer so einen Tararam rum wegen Ältestenschaft, ja. Er ersetzte damals junge Brüder, die ausgebildet waren, auch teilweise Absolventen von der FDA, Bibelschule Breckerfeld oder Brake oder auch in der Schweiz Beatenberg. Wir waren 9 Älteste. Wir lernten wirklich da schon, wie Gemeinde geführt wird, wie Gemeinde geleitet wird, wie Probleme gelöst werden. Das war der Grundstock, um weitere Gemeinden zu gründen, mit Teamleitern, die auszusenden. Wunderbar. Wenn man natürlich nur einen Ältesten hat oder zwei Ältesten hat, das ist natürlich schwierig. Da überlegt man ja, wenn ich jetzt eine neue Gemeinde gründe und diesen Ältesten, der mir so viel den Rücken frei macht, auch noch wegschicke, da wird es schwierig. Seht ihr, und das war damals auch wirklich so der Start für die Gründungen für weitere Gemeinden. Und bevor wir die nächste Gemeinde in Mössingen gegründet haben, 1988, diese Gemeinde hat jetzt auch schon ihr eigenes Gemeindehaus, aber ihr seht, dieses auch eigene Gemeindehäuser zu erstreben, das bindet die Kraft auch für Gründung neuer Gemeinden. Das habe ich festgestellt. Also die Gemeinde, die eigene Häuser haben, gründen heute keine Gemeinden mehr. Es muss nicht schlecht sein, ein eigenes Gemeindehaus zu haben. Bitte versteht mich nicht falsch. Aber ich zeige einfach, dass so viele Ressourcen gebunden werden, die für Evangelisation nicht mehr bereitstehen. Okay, damals in Mössingen hatten wir dann eine Zeitschrift gedruckt mit dem Namen Perspektiven. Vielleicht kennen das noch einige. Wir haben das auch für andere Gemeindegründungsarbeiten in Deutschland gedruckt und verteilten die flächendeckend, weil wir damals nach dem Prinzip vorgangen, was die Leute nicht 6-mal gesehen haben, registrieren sie nicht. Das heißt, wenn ihr Traktate verteilt und nur einmal im Jahr, vergisst es, das ist wie Tropfen auf dem heißen Stein. 6-mal hintereinander, dann merken die Leute, ach, die leben noch, die sind noch da. Deshalb so wichtig, dass man, wenn man Traktate verteilt, es auch regelmäßig und in einer gewissen Anzahl macht. Das haben wir damals getan und so ist die Gemeinde in Mössingen gestartet, mit Filmenreihe auch von Francis Schäfer. In einem Lokal haben wir das begonnen, dann mit Hauskreisen. Und ich werde das Dienkonzept nochmal vorstellen und dann nach einem Jahr mit öffentlichen Gottesdiensten. 2 Jahre später begann dann die Gemeinde in Reutlingen, zurzeit auch in einem eigenen Gemeindehaus. Die sandten wir aus in Reutlingen Nord, und zwar in eine alte Wirtschaft. Da haben sie begonnen mit Gottesdiensten. Das war dann die zweite Gründung. Die nächste Gründung, danach brauchte die Gemeinde ein bisschen Erholung in Pfullingen. Wir wurden dann ganz schön dezimiert durch diese 2 Gründungen. Aber nach 2 Jahren begannen wir in unserem Haus auf der Schwäbischen Alb dann die Gemeindegründung in Engstingen. Und nach 8 Jahren oder so, oder 7 Jahren, dann die weitere Gemeinde in Kammertingen. So sind 5 Tochtergemeinden entstanden, quasi aus einer Gemeinde, aus Pfullingen. Und die Muttergemeinde gab immer wieder Mitglieder ab. Aber sie ist heute die stärkste Gemeinde. Und das ist das biblische Prinzip, geben ist seliger als nehmen. Gebe ab, sei bereit, und Gott wird dich nicht zuschanden werden lassen, er wird dich segnen. Das ist heute immer noch die stärkste Gemeinde. Wenn wir uns heute zum Beispiel zu einem gemeinsamen Treffen aller Gemeinden zusammenkommen, in so einer Aula im Gymnasium, dann sind wir über 300 Leute. Das wäre nicht passiert, wenn es nur eine Gemeinde wäre. Da wäre vielleicht auf 100, 150 gewachsen und das war es dann auch. Seht ihr, wie wichtig Gemeindegründung ist? Und deshalb ist mein Wunsch, dass das nicht einfach nur so als Option da steht und schwebt, sondern dass man das wirklich festhält und sagt, ja, wir wollen Gemeindegründung weiter betreiben. Möchte ich noch ein paar Standardeinwände zur Gründung von Tochtergemeinden, aber jetzt vielleicht noch die Karte, dass ihr ein bisschen seht. Also irgendwo da wird Stuttgart sein und das ist dann die Schwäbische Alb, wo die Gemeinden gegründet wurden. Also Einwände zur Gründung von Tochtergemeinden. Wenn eine Gemeinde ein neues Gemeindegründungsteam aussendet, dann wird die Gemeinde unter Umständen stark geschwächt. Dieses Argument habe ich, glaube ich, widerlegt mit der Pfullinger Gemeinde. Klar, Schwächung entsteht. Klar, es werden Lücken eingerissen. Das will ich nicht kleinreden, aber Gott segnet trotzdem. Und deshalb ist es gut, wenn wir hier nicht einfach sagen, oh, das ist viel zu schwer, die besten Pferde aus dem Stall können wir nicht abgeben. Das ist genauso mit Missionaren. Wir haben einige Missionare auch von uns ausgesandt, einer ist in Brasilien, das waren gute Mitarbeiter. Die haben eine Lücke reingerissen, klar. Aber wir sollen bereit sein, auch Menschen abzugeben und Gemeinden zu gründen. Ein amerikanischer Bruder schrieb mal Folgendes: Der Maßstab sollte nicht an der Sitzkapazität einer Gemeinde angelegt werden, sondern an der Sendungskapazität. Und da müssen wir arbeiten, indem wir wirklich Jünger haben in der Gemeinde. Das ist Jüngerschaftskurs. Und da muss ich echt hier bekennen, das habe ich auch in meiner Gemeinde in Gammertingen schleifen lassen, einige Jahre. Und die jungen Leute, wenn man sie nicht reinbindet in diesen Jüngerschaftskurse, die gehen auf Bibelschulen und weg sind sie. Ich finde Bibelschule gut, aber wenn man zur Bibelschule geht und nicht mehr zurückkommt, ja, wunderbar, die Gemeinde geht ein. Und dann habe ich meinen Brüdern vorgeschlagen, habe ich gesagt, ich bilde euch aus. Ihr geht nicht auf die Bibelschule. Das habe ich normalerweise noch nie gemacht. Ich habe gesagt, ich bilde euch aus und ihr übernehmt die Leitung der Gemeinde. Und wir machen wirklich einen Plan und sagen, wenn Gott sich dazu stellt und es segnet, seid ihr die nächste Älteste und ich gehe in die nächste Arbeit oder in die nächste Gemeindearbeit. Also das ist sehr wichtig, dass wir da diese Angst nicht haben, abzugeben. Zweitens, wenn eine Gemeinde ein neues Gemeindegründungsteam aussendet, dann wird die vertraute Gemeinschaft mit den ausgesandten Geschwistern zerbrochen. Man fühlt sich doch wohl und schön und angenommen und jetzt gehen wieder welche weg. Aber ich möchte einen Satz dazu nennen. Mutterfreuden und Geburtsschmerzen gehören zusammen. Geht nicht anders. Man kann nicht ein Kind zur Welt bringen ohne Schmerzen. Ja. Auch mit Kaiserschnitt gibt es auch Schmerzen. Das nächste, große Gemeinden haben mehr Einfluss. Klar, ich kenne Gemeinden, die haben eigene Schulen. Ich kenne Gemeinden, die haben eigene Freizeithäuser. Ich finde das super, ja. Aber, liebe Geschwister, in unserem Land haben wir 1,6% wiedergeborene Christen. Wir sind ein Missionsland. Da muss man weiterdenken. Im Missionsland muss man weiterdenken. Und wir wollen große Gemeinden werden, um unseren Ort noch besser dienen zu können. Und deswegen gründen wir Tochtergemeinden. Erinnert euch, ich habe euch gerade gesagt, wir sind jetzt 5 Gemeinden und wir sind 300 Mitglieder. So ungefähr in allen Gemeinden. Also wir wollen große Gemeinden, aber deshalb gründen wir Tochtergemeinden. Das ist eigentlich der Gedanke, der dahinter stehen sollte. Mein nächster Gedanke, Vorteile einer Mutter-Tochtergemeinde. Die Muttergemeinde gibt einen Teil ihrer Mitglieder an die neue Arbeit ab. Somit ist vom Anfang ein gewisser Grundstock vorhanden. Vielleicht auch ein erfahrener Leiter, der da mitarbeiten kann und dann eine Muttergemeinde trägt bis zur Selbstständigkeit dann auch und auch die letzte Leitungsverantwortung, das ist auch sehr wichtig. Und ich muss euch mal so vorstellen, wir haben eine Gemeindegründungsarbeit angefangen in Engstingen und waren ungefähr 20 Erwachsene und 30 Kinder. Wir haben das nicht geschafft, unsere Kinderarbeit selbstständig zu machen. Deshalb haben wir die Ressourcen unserer Muttergemeinde genutzt, während wir schon Gottesdienste hatten. Ein Jahr lang. Und dann konnten wir völlig unsere Arbeit selbst bewältigen. Ich gehe mal ein bisschen schneller durch. Die Muttergemeinde gewinnt durch den Aderlass Platz und Freiraum, um zu wachsen. Das ist ein Vorteil. Und das Letzte, es kommt sogar vor, dass 2 oder 3 Gemeinden Glieder für ein gemeinsames Gründungsprojekt abgeben. Habe ich persönlich noch nie erlebt. Man nennt das Multimuttergemeindegründung. Mehrere Gemeinden senden ein Team aus. Ich glaube, das kommt so selten vor wie die blaue Mauritius, weil oft ist so dieser Eigennutz sehr stark, auch unter Gläubigen, ja, dass man denkt für die eigene Gemeinde, aber man denkt nicht an das Reich Gottes. Und deshalb ist auch das Problem, dass diese Gründungsinitiative so schleppend vor sich geht. Vielleicht noch ein paar Gedanken zum Nachteilen einer Mutter-Tochter-Gemeinde. Die Muttergemeinde kann versucht sein, dem Gründungsteam der Tochterarbeit zu viel und zu stark reinzureden. Also ich kenne solche Gründungen, wo die Muttergemeinde so stark dominiert hat, dass die Tochtergemeinde nie zur Selbstständigkeit kam. Die Muttergemeinde kann aber auch verwöhnen, indem sie zu viel Arbeit selber macht. Ich kenne eine Gemeinde in Norddeutschland, die betreue ich jetzt schon seit einigen Jahren, ja schon bald 10 Jahre, und die ist immer noch nicht selbstständig in diesem Sinn, weil einfach die verwöhnt wird. Die Prediger kommen immer von der großen Gemeinde in der Nähe und die kommen nie in die Pötte, die werden nie selbstständig. Das sind so ein paar Dinge, wo ich dann einfach nennen kann, wo die Nachteile der Mutter-Tochter-Gemeinde sind. Lasst mich noch ein nächstes mit euch betrachten, worauf wir achten sollen beim Gründen von Tochtergemeinden. Die Muttergemeinde muss samt ihrer Leitung hinter dem Projekt stehen, sonst gibt es statt einer Neugründung eine Gemeindeteilung. Und das war bei uns sehr wichtig bei unserer Gründung unserer 5. Gemeinde. Kamen ein Teil der Geschwister aus einer Nachbargemeinde zu uns, wo es eine falsche Lehre gab. Und das war auch ein Hauskreis in der Nähe von unserer Gemeinde. Und sie haben die Bitte geäußert, wir wollen eine neue Gemeinde in diesem Ort gründen, in dieser Stadt in Gammertingen. Und das war jetzt wirklich ein Projekt, das wir gestartet haben. Zuerst haben wir viel gebetet. Und Gebet ist schon erwähnt worden. Das ist A und O wirklich bei Gemeindegründung. Wir können wirklich keine Gemeinde gründen. Also wir können es versuchen, aber wir fallen auf die Nase. Wer gründet, ist der Herr selbst, ja. Und wir haben viel gebetet, bis die Gemeinde wirklich wie eine Eins dahinter stand und auch uns ausgesendet hat. Und das braucht vielleicht unter Umständen ein bisschen Zeit, aber die sollte man sich nehmen. Das Zweite, die Muttergemeinde sollte in ausreichendem Maß durch Lehre, Predigt und Bibelarbeiten auf das Entlassen der Gemeindeglieder vorbereitet werden. Also da ist sehr wichtig, was man lehrt dann auch in der Gemeinde. Und biblische Lehre, gerade Vorbereitung. In dieser Zeit habe ich sehr viel eben Dogmatik gelehrt. Was ist Gemeinde? Was ist Anthropologie, Ekklesiologie? Diese ganzen Dinge müssen da durchgekaut werden. Der ganze Prozess sollte, wie ich schon gesagt habe, langsam im Gebet geschehen. Und beide Gruppen sollen auch mal die Kosten überschlagen. Ist es möglich? Weil unsere Gemeinde in Engstingen war nicht so stark. Wie wird es sein, können wir unser Gebäude noch finanzieren, wenn dieser Teil der Geschwister rausgeht? Man soll schon ganz realistisch auch mal diese Dinge anschauen und dann eben die neue Arbeit starten. Ich weiß nicht, wie viel Zeit habe ich noch? Bis 20 nach? Ja, gut. Dann möchte ich jetzt noch das Teamkonzept vorstellen, was ja ausschlaggebend war für die Gemeindegründungen in Pfullingen und der Gemeinden, die da eben entstanden sind. Es ist natürlich, wenn ich ein Konzept vorstelle, dann denkt man immer, ja, Konzept, das ist jetzt so eine Sache, wenn man die anwendet, dann funktioniert es oder so. Ich will mal so sagen, ein Konzept muss immer so flexibel sein, dass es angepasst werden kann an die jeweilige Gemeindesituation. Das hier beschriebene Gemeindekonzept ist relativ alt, damals war es noch jung, vor 30 Jahren. 1974 ist es zum ersten Mal in Malaysia angewandt worden. Der Ernst Mayr hat das kennengelernt, hat es umgearbeitet auf unsere Situation und dann angewandt eben in der ersten Gemeindegründung in Mössingen. Es hat Sawatzki hat dieses Konzept ins Leben gerufen oder praktiziert, aber in Großstädten. Und wir haben es aber auch sehr gut in Kleinstädten oder ländlichen Gebiet praktiziert. Die Voraussetzungen für dieses Konzept ist, es setzt eine Muttergemeinde voraus, einen erfahrenen Gemeindegründungsleiter und ein Team hingegebener, lernbereiter Teammitglieder. Und das ist eben der Punkt, ja. Ein erfahrener Gemeindegründer, der auch vorwärts geht. Ich habe schon oft festgestellt, du kannst schon eine Gruppe aussenden, wenn du keine Lokomotive hast, wird es schwierig. Ich habe auch festgestellt, wenn der Gemeindegründer eine Gemeinde verlässt und keine Lokomotive hinterlässt, dann schaltet die Gemeinde in Erhaltungsmodus. Dann drehen sie sich nur noch um sich selbst rum. Das heißt, wir brauchen auch Brüder, die wirklich visionär vorwärts gehen, die Dinge anstoßen können, denen die Menschen folgen. Und dieses Konzept knüpft eben an einem Gemeindegründungsleiter an. Das ist sehr wichtig. Er führt dann die Gemeinde, bis Älteste eingesetzt werden und ist dann einer der Ältesten. Das ist so der Gedanke vom Teamkonzept. Der Anstoß zur Gemeindegründung kommt dann aus dem Ältestenkreis. Na, wir waren 9 Älteste, überlegt, da kommt einer und sagt, Wir haben von Gott einfach so aufs Herz gelegt bekommen, Entschuldigung, in Mössingen soll eine Gemeinde entstehen. Da fangen wir an zu beten als Älteste. Und dann sagen wir, okay, wir senden dich aus. Du kommst aus Mössingen. Und dann formiert sich das Team und dann schulen wir das Team. Und dann senden wir das Team aus. Und so beginnen wir dann. Dann das Zweite, der Teamleiter sollte auch Mitglied der Muttergemeinde sein. Und drittens, die Rolle der Muttergemeinde in der Auswahl der Teammitglieder ist auch sehr wichtig. Das heißt, die Muttergemeinde kennt die Geschwister und sucht auch die Teammitglieder mit aus. Und man folgt dem Prinzip treue Menschen, wer auch sich treu einbringt in der Gemeinde. Ja, das ist sehr wichtig, wird auch sehr Betonung auf Treue gelegt. Ich habe schon die Lokomotive erwähnt. Das ist sehr wichtig, dass dieser Gemeindegründungsleiter eben eine Lokomotive ist, der ziehen kann, der andere hinter sich zieht. Der Teamleiter muss auch die Dienstgabe der Leitung und Verwaltung haben. Ich tue mal alles aufmachen, hopp, zurück. Der Teamleiter muss die Dienstgabe der Leitung haben, er muss fähig sein zu leiten. Seine Leitung ist nur wirksam, wenn es aus dem geheiligten Leben kommt, aus seinem Vorbild herkommt. Er muss leben, was er sagt. Und dann folgen auch die Menschen ihm. Dann das Gemeindegründungsteam ist auch sehr wichtig. Die Verpflichtungen vom Gemeindegründungsteam, die müssen sich natürlich auch verpflichten. Das erste, Verpflichtungen, und sie haben auch Verantwortungen. Die Verpflichtung wäre, jedes Teammitglied erkennt, dass es Zeit benötigt, um geschult und gelehrt zu werden. Also wer da nicht bereit ist, kann nicht zum Team gehören. Dann die Verpflichtung, sich lehren und schulen zu lassen, habe ich schon erwähnt. Und die Verpflichtung, die persönlichen Dienstgaben zu entdecken und die Verpflichtung zur Aufgabe der Gemeindegründung im ausgewählten Zielgebiet. Das heißt, er muss auch ein Jahr haben in dieser Stadt, wo ausgesendet werden oder auch dahin ziehen. Und die Verantwortung des Gemeindegründungsteams, man muss bereit sein, auch über eine gewisse Zeit eben am Team in der Teamarbeit dabei zu sein, nicht, dass man in der Mitte irgendwo aussteigt. Jetzt möchte ich vier Phasen vorstellen. Ich denke, ich schaffe das noch aus meiner Zeit her, von dem Teamkonzept. Erstens mal das Fundament legen, Aufbau des Teams. Das ist im Prinzip die wichtigste Phase einer Gemeindegründungsarbeit, gerade auch im Teamkonzept. Da werden eben die Teammitglieder geschult, da werden die ganzen Dinge durchgenommen, wie ich gesagt habe, auch die theologischen Dinge. Das gemeinsame Ziel wird ausgerichtet. In dieser Phase wird viel gelehrt, auch Abendbibelschule durchgeführt. Ich weiß noch, in Engstingen, das war hart. Ich war voll im Beruf, manchmal mit vielen Überstunden. Ich hatte jeden Mittwoch Abendbibelschule, jeden Sonntag Gottesdienst. Das ist schon eine harte Zeit gewesen. Aber, und die Gemeinde war noch in unserem Haus. Das war noch dazu, ja. Da war meine Frau bis an die Grenze belastet. Es ist schwer, aber das war eine sehr wichtige Zeit damals. Da waren nämlich die Grundlagen wurden gelegt. Dann Kontakte auch in Evangelisation entstehen in dieser Zeit. Da haben wir viel falsch gemacht, da muss ich hier gestehen. Wir haben zu aggressiv evangelisiert. Das hat uns viele Türen zugeschlagen. Ich denke, dass in der Gründungsphase, in dieser ersten Phase eben, Aufbauphase, sollte man, sagen wir mal, nicht so aggressiv evangelisieren, wie wir das gemacht haben. Das hat uns Türen zugeschlagen, aber man sollte nicht starten, sagen wir mal so, im Team und dann nichts machen. Das ist auch nicht richtig. Dann das nächste sind Teamgottesdienste. Da haben wir geübt, den Gottesdienst. Und jeder hat so seine Gaben entdeckt. Da durfte auch jeder mal predigen. Da durfte jeder mal auch meine Kinderstunde halten. Und da kamen Brüder auf mich zu und sagten, lass mich nie wieder Gottesdienstleitung machen. Ich mache lieber 10-mal Jungschar. Na, habe ich schon einen Jungschar-Mitarbeiter gehabt. Ja? Und der hat es dann gern gemacht, weil er wusste, lass die ruhig Gottesdienstleitung machen. Und so war es mit Predigen. Da kristallisiert sich das dann heraus, wer wo seine Gaben hat und wo mitarbeiten kann. Was noch ganz wichtig in dieser Phase ist, ist die Formulierung der Glaubensgrundlage. Die war fest an der Gemeindeordnung. Weil jeder, der danach dazukommt, der musste sich da einordnen. Weil sonst hast du echt ein Problem, wenn du mit Gottesdiensten anfängst und diese Dinge, diese grundlegenden Dinge, stehen nicht fest. Dann haben wir ein Gemeindeleitbild festgelegt. Wie findet der Gottesdienst statt? Wann findet der Gottesdienst statt? Wie ist die Gemeinschaft? Wie feiern wir Abendmahl mit Wein oder mit Traubensaft? Das muss ja alles geklärt werden. Das kannst du natürlich auch während des Prozesses machen. Aber da hast du immer auch die Streitereien nachher, ne? Aber wenn es mal festgelegt ist vom Gemeindegründungsteam, dann ordnen sich die anderen, die dazukommen, ein. Und dann funktioniert das wunderbar. Evangelisation, wie gehen wir vor? Manche sind vielleicht für persönliche Evangelisation. Ich bin mehr so ein, der drauf geht, ja, Haus zu Haus Evangelisation, Traktate verteilen. Also da gibt es natürlich ein breites Spektrum, aber man entscheidet das dann mit der Gemeinde, wie man vorgeht. Jüngerschaft, wie führen wir die sich bekehren weiter? Dieses Konzept muss ja auch stehen. Ja, jetzt bekehren sich Leute, da freuen wir uns, dass sie zu uns kommen, wunderbar. Aber wer unterrichtet sie? Wie geht es weiter? Jeder, der bekehrt ist, sollte ja auch weitergeführt werden. Jüngerschaftsprozess, Mission, wie stehen wir zur Außenmission? Welche Missionare laden wir ein? Welche Missionare senden wir aus? Wie viel Budget für Außenmission stellen wir zur Verfügung, wenn unsere Gemeinde funktioniert? Also für Evangelisation und Mission haben wir damals 30% unseres Budgets festgelegt. Ja, wir haben gesagt, Gott schenkt uns das, wir wollen nicht 10% geben, wir wollen 30% geben. Ja. Dann Festlegung der Gemeindeordnung. Doppelmitgliedschaft oder nicht? Ist so wichtig, dass das auch fix ist. Bei uns nämlich im Süddeutschland, in diesem, ist die Kirchenmitgliedschaft sehr wichtig. Da ist Kirchenmitgliedschaft, gehört ja fast zum gesellschaftlichen Leben. Nur das Problem ist, wenn du Doppelmitgliedschaft hast, dass die Leute hin und her hupfen, du weißt nie, wer dann bei dir ist. Und damals haben wir festgelegt und haben gesagt, keine Doppelmitgliedschaft. Wir wären bestimmt doppelt so schnell gewachsen, wenn wir das nicht gemacht hätten. Aber dafür blieben die Leute. Gab es wenige Wechsel hin und her. Die zweite Phase, das ist der erste Gottesdienst. Ja, so, da beginnt es dann. Da geht es dann kein Zurück mehr. Ich habe irgendjemanden heute gesprochen, der hat den ersten Gottesdienst hinter sich, bereitet den zweiten vor. Das war die andere Gemeindegründung. Und ja, da geht es dann richtig an die Sache ran. Ja, da fängt dann Kinderarbeit an, Frauenarbeit, Männerarbeit, dann läuft das Ganze. Und das Gute ist, wenn man so einige befreundete Gemeinde in der Nähe hat, da kann man mal zurückgreifen und kann man mal sagen, könnt ihr uns helfen? Wir haben gerade ein bisschen Not in der Kinderarbeit. Da kam aus Reutlingen eine Schwester, die ist gefahren, bestimmt 40 Kilometer, und hat jeden Sonntag bei uns die Sonntagsschule gemacht für die Jugendlichen, also schon ein bisschen Älteren, solange bis wir wieder einen Mitarbeiter hatten. So kann man da sich aushelfen. Die dritte Phase ist Einsetzung der Ältesten. Hier endet eigentlich die wichtigste Aufgabe des Gemeindegründungsleiters. Er ordnet sich ein in die Ältestenschaft und führt mit den Ältesten die Gemeinde. Oder er geht in die nächste Arbeit. Bei mir war das dann die nächste Arbeit. Und ich bin dann nach Gammertingen gezogen und übergab 4 Ältesten dann die Arbeit in Engstingen. Vielleicht, was noch wichtig ist bei der Einsetzung der Ältesten, dass man dann, wenn die Ältesten eingesetzt sind, dass man ihnen auch Freiraum gibt, auch als Gemeindegründungsleiter, dass sie sich entfalten können. Das Beste ist dann eben in die nächste Arbeit gehen oder sich auch wirklich raushalten aus der Arbeit. Und das Zweite, was ich schon erwähnt habe, es sollte jemand als Lokomotive da sein, zurückbleiben. Und wenn es niemand da ist, sollte man beten, dass einer vielleicht von der Bibelschule kommt oder so oder einsteigt. Aber wenn du das lässt ohne eine Lokomotive, dann geht es einfach nicht weiter. Und die vierte Phase, und da bin ich schon fast fertig, ist die Multiplikation. Und da ist wichtig, dass die Gemeinde das im Hinterkopf behält. Es geht weiter, es geht zur nächsten Gemeindegründung. Und wir dürfen nicht einfach hier müde werden und sagen, wir bleiben hier, es ist schön, dass wir zusammen sind, sondern wir haben ein Ziel, wir wachsen. Aber wenn unser Gemeinderaum dann eine gewisse Grenze erreicht hat, man sagt immer, wenn es 75% voll sind, dann kommen noch neue dazu. Wenn es ganz voll ist, kommen keine neuen mehr dazu. Das heißt, wenn ihr seht, dass 75% der Plätze besetzt sind, gründet eine neue Gemeinde. Ja, betet dafür, fangt an in diesen Prozess einzusteigen und Gott zu bitten. Schlussbemerkungen. Schaut mal, wenn wir das so machen würden, während der ersten Jahre, 4 Jahre, gründet eine Muttergemeinde eine Tochtergemeinde. Es entstehen 2 Gemeinden. Während der zweiten 4 Jahre gründen die 2 Gemeinden 4 weitere Gemeinden. Es bestehen 4 Gemeinden. Während der dritten 4 Jahre gründen die 4 Gemeinden 4 weitere Gemeinden. Und jetzt klicke ich mal schneller durch. Nach 20 Jahren insgesamt 32 Gemeinden. Es ist realistisch. Ich habe euch von den Kaninchen erzählt, jetzt mal diese Rechnung. Es ist möglich, wenn man sagt, in 4 Jahren eine neue Gemeinde und dann geht es weiter, so könnte man in Deutschland was bewegen. Und da brennt mein Herz, ihr Lieben, dass in Deutschland sich was bewegt, dass da was vorwärts kommt. Hier von einer einzigen Gemeinde ausgehend, in 20 Jahren 32 Gemeinden. Die Pfullinger Gemeinde bestehen jetzt schon seit 30 Jahren, wir sind nur 5 Gemeinden. Leider. Das ist ein Multiplikationspotenzial einer einzigen Gemeinde. Lasst uns diese Möglichkeit nicht nur als idealistischen Traum beiseite legen, sondern das wirklich bewegen in unseren Herzen. Nochmal ein paar Gedanken. In 50-jährigen Gemeinden kommen 89 Mitglieder, ein Neubekehrter dazu, 1,1%. In 30-jährigen Gemeinden kommen 12 Mitglieder, ein Bekehrter, 7,9%. In 10-jährigen Gemeinden kommt ein Neubekehrter auf 7 Mitglieder, 14%. In 3-jährigen Gemeinden kommt ein Neubekehrter auf 3 Mitglieder, 33%. Also kleine Gemeinden, neu gegründeten Gemeinden, da bekehren sich mehr Leute. Das ist der Gedanke, der dahinter steht. Nehmt es einfach mit und es ist schön, wenn wir träumen von großen Gemeinden, aber wenn ich in großen Gemeinden war und ich komme zurück in unsere Gemeinde, bin ich dankbar und froh. Und ich sage mir, Herr, ich wünsche, dass du weiterhin solche Gemeinden baust und dass es mehr werden. Warum neue Gemeinden gründen? Vielleicht noch ein paar Gedanken. Upsa. Weil neue Gemeinden mehr kirchenfremde Menschen erreichen. Weil wir die Gläubigen in neu gegründeten Gemeinden zur Entfaltung ihrer Geistesgaben kommen, predigen, Leitung, dienen. Ich war mal in einer Gemeinde, wo ich gepredigt habe, die haben 50 Prediger in der Gemeinde. Ich sage mir, wieso habt ihr mich überhaupt eingeladen? Ihr habt doch genug. 50 Prediger, da kommt ja jeder nur ein Jahr dran. Im Jahr dran, ja. Also es ist eine Verschwendung von Ressourcen, das ist so mein Gedanke, ja. Weil Menschen eine Gemeinde in ihrer Nähe brauchen. Weil neue Gemeinden die etablierten Gemeinden herausfordern und anspornen. Weil neue Gemeinden sich leichter auf kulturelle und gesellschaftliche Veränderungen einstellen können. Wir gründen eine neue Gemeinde und da sind vielleicht viele Flüchtlinge. Wir können uns besser einstellen als eine etablierte Gemeinde. Und weil die wachsende Zahl von eben Ausländern und ethnischen Gruppen am besten eben hier erreicht werden. Vielleicht noch zum Schluss ein Satz. Und damit schließe ich dann. Wenn du etwas pflanzen willst, was einen Sommer dauert, pflanze Blumen. Wenn du willst, etwas pflanzen willst, das ein Leben dauert, pflanze Bäume. Und wenn du etwas pflanzen willst, das eine Ewigkeit dauert, pflanze Gemeinden. Lasst uns Gemeinden pflanzen. Mein Herz brennt für Gemeindegründung hier in Deutschland. Das ist auch unsere Missionsarbeit. Wenn ihr mehr Informationen haben möchtet, ich habe da im Bücher, da wo Bücher verkauft werden, auch ein paar ausgelegt. Also Deutschland braucht neue Gemeinden. Lasst uns hier nicht die Gemeindegründungsmüdigkeit leben, sondern aufwachen, an die Arbeit gehen und Gemeinden gründen. Der Herr segne uns. Amen.